It's Showtime! Hallo und herzlich willkommen zu Catchin' Phrases, dem Podcast von Fans für Fans. Wir befinden uns wieder im Gute-Laune-Zentrum für deutsche Wrestling-Fans. Und heute mal eine andere Begrüßung an dieser Stelle. An meiner Seite ist der gute Mike.
Hallöchen. Hallo Christian. Ja, wir finden uns heute wieder zu einem besonderen Anlass zusammen. Heute ist es mal wieder nicht WWE oder ausnahmsweise mal deutsches Wrestling. Heute geht's um AEW mal wieder und das aus Gründen.
Richtig, deswegen auch mein entsprechendes Intro. Wir hatten an diesem Abend oder in dieser Nacht an der Stelle die Verabschiedung von einem der ganz Großen. Ja, eine ganz große Karriere wurde beendet. Ich würde auch behaupten, dass es jetzt dann auch, man muss ja mal aufpassen bei Wrestling-Karrieren, ne? Endgültig. Ne? Ist das ein Retirement oder ist es das nicht? Aber ich würde auch behaupten, dass wir da an der Stelle sind. Es ging um Sting, The Icon. Und da werden wir später drüber reden. Ich würde in der Chronologie des Events bleiben. Aber die Show stand halt unter diesem Stern. Und es war auch relativ klar, dass das dann auch den Main Event darstellen würde. Darüber unterhalten wir uns dann gleich. Ich muss vorneweg gleich sagen, ich habe mir den Event wieder komplett angesehen. Also wieder mal Maschine, vier. Ja, es war auch hart, weil es auch erst, also natürlich habe ich es nicht nachts live gesehen und natürlich habe ich auch tagsüber durch Arbeit nicht viel Zeit. Und mit Umzugsstress und dem ganzen Kram wurde es dann eine Abendveranstaltung. Das heißt also, es wurde auch abends dann spät, wenn man sich dann den ganzen Event geben will, dann an einem Montagabend. Und am Ende war ich dabei, ich habe mitgefiebert, deswegen kam da jetzt nichts von Müdigkeit und Sekundenschlaf oder sowas, was mal in einem Wrestling-Event passieren kann, wenn man vielleicht nicht so begeistert oder so investiert ist. Ja. Also, und das ist nämlich auch der Punkt, was ich auch gleich vorneweg sagen muss. Ich würde safe behaupten, eine der besseren AEW-Shows, eine runde, spannende Geschichte, durch und durch eigentlich viele starke Matches dabei gewesen. Ich werde es bei den einzelnen Geschichten sagen. Wir hatten ja schon gesagt, da ja so ein bisschen unser Roundup-Format ein bisschen ruhiger ist, werden wir wahrscheinlich auch so um einzelne Entwicklungen dann vielleicht auch in der Company auch vielleicht nochmal das entsprechend angehen und nicht nur die Matches selbst und deren Qualität. Aber ich muss einfach sagen, ich fand die Matches eigentlich alle ziemlich gut. Klar, gab es auch im Internet Aufschrei wieder zu bestimmten Sachen, die so waren. Aber AEW hat wieder voll abgeliefert, finde ich an der Stelle. Ich muss sagen, ich war bei dem letzten Pay-Per-View an der Stelle nicht so begeistert. Hier World's End. Ja. Wie jetzt bei diesem Event. Und dabei fehlt Ex-Champion MJF und der fehlt auch tatsächlich, aber es ist ähnlich wie bei einem Roman Reigns-losen Event bei WWE. Nicht so, dass man jetzt sagt, deswegen leidet die ganze Show und auch irgendwie so vor allem auch an Star Power. Legen wir einfach los. AEW TNT Champion Titelmatch Christian Cage gegen Daniel Garcia. Es war ja etwas überraschend, dass Daniel Garcia dann diesen Number One Contender Spot gewann und nicht Adam Copeland, weil ich auch so dachte, naja, könnte ja eigentlich nochmal auf ein Match hinauslaufen. Auf der anderen Seite weiß man jetzt auch nicht, ja, vielleicht auch nicht, mal gucken. Daniel Garcia hat sich gemacht, fand ich. Ja, ich fand das, am Anfang war ich nicht so begeistert, wenn ich ehrlich bin.
Von der Match-Ansetzung oder was meinst du jetzt?
Von ihm im Match, okay. Ich habe ihn jetzt eigentlich nicht erwartet in dem Sinne. Er war jetzt nicht mein Herausforderer auf diesen Titel. Ja. Bei Matchbeginn hätte ich gesagt, okay, klar, eine Titelverteidigung. Christian Cage ist einfach momentan der heißeste Heel der Company. Das Thema hatten wir schon. Daniel Garcia ist ja tatsächlich auch einer dieser Fälle. Man hat das Gefühl, bei AEW arbeiten nur Wrestler mit toten Vätern. Ist ja bei Daniel Garcia wohl auch der Fall, weil sich Christian Cage darüber auch wieder lustig gemacht hat. Ja. Es ist
ein bisschen Voraussetzung mittlerweile.
Ja, irgendwie für Christian-Gegner zumindest, ja. Es ist natürlich irgendwo Cheap Heat und ist auch vielleicht auch ein bisschen unter der Gürtellinie vielleicht, ja, über Tote herzuziehen, aber es ist eben Christians Ding. Aber es funktioniert auch alles halt, also auch in dieser Dynamik mit Mother Wayne und mit Killswitch und alles. Ich bin kein Nick Wayne-Fan, bleib ich dabei, es haut mich nicht vom Hocker. Wie gesagt, bei der Match-Ansetzung war mir klar, wie es am Ende auch kam, Titelverteidigung. Während des Matches dachte ich, okay, hier könnte man einen Schocker liefern, der macht sich und die Fans sind auch dabei. Ja, also das ist ja dann immer diese Frage, wie investiert sind die Fans bei so einem Star? Und ich muss sagen, ja, es gab Momente, wo Daniel Garcia hätte gewinnen können und die Fans das auch gefeiert hätten. Ja, und das ist ja dieses Thema Stars kreieren und so. Ja, hätte ich jetzt, also persönlich nicht gefeiert, weil ich auch an der Stelle eher dann ein Christian-Fan bin, da bin ich dann auch ein bisschen mehr so alte Schule vielleicht. Und er erlebt ja auch gerade so seinen, er erlebt ja jetzt auch gerade so seinen zweiten Frühling so ein bisschen. Und deswegen finde ich das auch vollkommen in Ordnung, dass das mit der Championship-Regentschaft weitergeht. Muss ich sagen, gibt dem TNT-Titel auch einen gewissen Wert. Für mich persönlich, ehrlich gesagt, ist mir dann auch so aufgefallen während des Guckens, ich muss es wieder, das wieder die Kritik, ja, zu viele Titel, ja, zu viele Titel, jeder Kampf im Grunde ein Titelkampf. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob irgendwas nicht Titelkampf war. Ich gucke gerade auch das nochmal. Ja, dieses komische Scramble-Match, was ja auch so aus der Not heraus entstand und wieder so ein Multi-Man-Match, ne? Ja. Aber ansonsten, ja, okay, das Tag Team Match noch, genau, ja, da kommen wir ja noch zu. Aber ansonsten alles Titelmatches.
Osprey auch nicht.
Ja, Osprey, genau. Osprey Takeshita, ja, genau. Das waren die drei.
Das ist tatsächlich ganz witzig auf jeden Fall. Wenn ich mir das angucke, wo du sagst, so viele Titel. Ich habe mir, als ich die Card gesehen habe, auch schon nicht nur gedacht, so viele Titel, sondern auch einfach viel zu viele Matches mit viel zu vielen Menschen. So. Das ist halt einfach, wenn du jetzt, also wenn, es sind ja in der Main Card sind es ja 9 Matches, glaube ich, ne? Ja. Und dann gab es ja noch diese Kickoff-Begegnungen, einmal ein Tag-Team-Match und dann einmal dieses 12-Mann-Tag-Team, wo du dir denkst, so, Jungs und Mädels, ihr habt einen großen Roster, muss jetzt wirklich, wirklich jeder in irgendeiner Form da auftreten? Das ist einfach ein bisschen affig, so von der Menge an Menschen, die da ist. Und wenn ich mir überlege, dass auch denn so die Single-Matches hier, keine Ahnung, wie mit Christian Cage und jetzt halt Daniel Garcia, dass da ja auch noch wahnsinnig viele Menschen involviert waren und so. Also es ist wirklich, die haben da wirklich wieder aufgefahren. Es ist so ein bisschen, ne, wir haben bei WWE gerade genau das Gegenteil.
Ja.
Wenig Matches, sehr fokussiert auf die Geschichte. Und bei AEW ist es quasi wie immer oder wie oft genau das Gegenteil. Ich will gar nicht sagen, dass das unbedingt immer schlecht sein muss, weil ich gebe dir recht, ich habe ein paar Highlights gesehen und das, was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen. So. Also ne, gab schon AEW-Momente, wo ich dachte, so, boah, ja, das brauche ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht.
Ja.
Aber das ging mir eigentlich bei dem Gesamtevent jetzt eigentlich gar nicht so. Das fand ich schon okay.
Ja. Fand ich auch. Also deswegen, also wenn man meckern will, dann bleibt es immer dieses Titelthema, weil man sich dann eben auch fragt, okay, welcher Titel hat jetzt eigentlich Wert? Ja, da kommt später noch dieser, also dann gleich im Anschluss dann gleich dieses Triple Crown Championship Match, ja, mit dieser Continental Crown. Dann kommt der International Titel. Welcher ist denn jetzt der wichtigste Titel? Dann wird der International Titel sogar als Workhorse Titel bezeichnet, also dass man sogar wirklich sagt, ja, das ist unser Intercontinental Titel. Bevor ich aber da auf diese Sache noch eingehe, weil du die Kickoff Matches erwähnt hast, auch da waren Champions involviert, ja, und traurigerweise unfassbar over eigentlich gewesen, die Acclaimed, und die sind jetzt so das Kickoff-Team geworden jetzt so, ja, also die machen ja meistens die Kickoff-Matches, wo ich mir auch so denke, warum werden die nicht mal prominenter eingesetzt, sind es die aktuellen Trios-Champions, mal in der Kickoff-Show ist ja gut, aber also habe ich auch ein bisschen was anderes erwartet. Also deswegen, man merkt, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Es bleiben ja auch nicht alle bei AEW. Die nächsten weiteren Abgänge sind ja erfolgt und man muss sich auch fragen, was mit anderen Namen ist. Ich habe gerade gelesen, Sammy Guevara mal wieder suspendiert, weil er irgendwie Concussion Policy nicht verfolgt hat und dann einen Move gemacht hat, den er nicht hätte machen dürfen. Ricky Starks ist seit dem Tag Team Titelverlust unter ferner liefen. Da wird gemutmaßt, dass der Vertrag ausläuft und er danach als Free Agent gehandelt wird. Muss man mal sehen. Also, genau. Aber back to the Event. Also, wie gesagt, Christian, tolles Match. Schöner Opener. Tatsächlich Matchzeit 16:49, wobei ich gerade sehe, dass das darauf folgende Match sogar noch länger ging. Aber für einen Opener. Aber das ist halt genau das Ding. Und da sind wir auch noch bei der anderen Sache. Ne? Zu viele Matches und wieder zu lang. Das wollte ich noch sagen zu dem, was du gerade gesagt hast. Wieder ein 4-Stunden-Event. Ja, wieder 4 Stunden, wieder 9 Matches. Das ist, wie gesagt, bei WWE WrestleMania. Ne? Also,
aber die Matches sind auch alle wirklich lang, wenn ich mir das so angucke. Also 16, 50, fast 20 Minuten, wieder über 15. Dann hast du Roderick Strong mit dem kürzesten Match, glaube ich, mit 12. Und dann, naja, das ist anders hier. Timeless Toni Storm ist auch noch kurz gewesen. Ja, ist ja, Entschuldigung, die Frauen.
Die Frauen,
Die
ein
Frauen, die
Match und
sind,
dann auch noch kurz, ne? Also,
ja.
das ist halt so die Sache, ne? Also, mit Blick
Wirklich,
darauf, dass
das haben wir
eventuell
schon ein paar Mal
Mercedes Moné
erwähnt, das
kommen
ist schon
soll.
wirklich
Ja, eben,
albern.
ne? Also, ich fand das Match, können wir ein bisschen atypisch auch reingehen. Ich fand das Match gut, ja? Also, ich fand es ganz nett. Man hat ein bisschen, ich hab ein bisschen so gedacht, deswegen habe ich auch eher gedacht, dass das Match länger geht, weil man hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen, weil es am Anfang so sehr technisch mit dem Abtasten so war und alles. Der Ausgang dann, dass Tonys, also dass die Ronda Rousey nicht gleich Champion wird, ja, also man kann sie stark darstellen und alles. Die Geschichte war, da war eine Geschichte dahinter. Ich wusste nicht, dass die so enge Buddies waren, dass die sogar das gleiche Tattoo haben auf dem Knöchel. Aber ich hätte dieses Titelmatch vielleicht nicht so schnell. Also, das ist halt so ein bisschen dieses Thema. Tony Khan signed die Leute ja immer, um sie zu haben. Und dann sind die auch immer so ein bisschen, also wie so ein Kind, was sich ein Spielzeug kauft. Das ist jetzt das neue Spielzeug, mit dem spiele ich. Und wenn ich das nächste neue Spielzeug kaufe, landet das in der Ecke. Ist jetzt bei Frauen, ne, gefährlich, dass man jetzt so materialisierend redet
Ja,
in
stimmt.
2024. Aber das Ding ist ja.
Ich habe das so gar nicht wahrgenommen, bis du es gesagt hast, aber ja, natürlich, selbstverständlich. Ist das, kann das schwierig sein.
Es ist nicht nur mit den Frauen so, keine Sorge. Es ist bei den Männern genauso. Mit Ausnahme von Will Ospreay, auf den komme ich ja noch gleich zu sprechen, glaube ich, ist es mit allen großen Talenten, die Tony Khan unter Vertrag genommen hat. Wo ist Keith Lee? Ja, also das sind ja so eine Sache, große Talente, aber ich meine so mit Talenten, ne, wo man so gesagt hat, ja, der ist jetzt da und prima und so. Also muss man mal schauen. Ne? Also es gibt so ein paar Leute, die sich durchsetzen, wird man sehen bei der Frauendivision, die wird jetzt umso stärker, ja. Also die Diana Perrazzo, die kann, glaube ich, auch ganz nette Paarungen abliefern. Und wenn wir wirklich Mercedes Moné in 2 Wochen bei Dynamite haben, dann wird es auch ganz nett. Nicht in 2 Wochen, in einer Woche, Entschuldigung. Wenn das große Debüt kommt, dann in Boston. Aber nicht ja, in Boston, ne? Ja, genau. Aber muss man sehen, keine Ahnung. Also wie gesagt, aber wie gesagt, das ist ein Kritikpunkt, den man mal so beachten muss. 4 Stunden Show und das kürzeste Match ist das einzige Frauenmatch auf der Card, wo man so groß feiert, dass man sagt, dass man das Frauenwrestling groß vorbringen will, während das in der WWE, muss man mal im Vergleich jetzt sagen, dann doch schon ein bisschen anders läuft, wo Frauenmatches schon etwas prominenter und also auch mehrere eingesetzt werden. Aber gut, wird sich zeigen, wo sich das alles noch hinentwickelt. Es fehlte an dieser Stelle halt das TBS-Match, was sonst ja auch meistens auf der Card landet. Gut. Gehen wir in der Chronologie weiter. Die Triple Crown stand auf dem Spiel. Eddie Kingston gegen Brian Danielson. Die
Ja.
unendliche Geschichte, ein bisschen, muss ich sagen. Eddie Kingston gegen den BCC. Ich weiß nicht. Wie lange noch? Ja, ich will hoffen, dass das jetzt das Ende dieser Geschichte ist. Ich habe auch die Geschichte von Eddie Kingston verstanden. Wir streiten ja immer, oder ich streite ja immer so ein bisschen, ob es einen roten Faden in den Geschichten gibt. Bei bestimmten Charakterentwicklungen erkennt man die. Eddie Kingston, das ist so dieser Fighting Champion, diese Underdog-Geschichte und so weiter, ne? Also er hat sich ja Titel erkämpft, dann diese Continental Classic auch gewonnen. Da hat er ja auch Bryan Danielson tatsächlich besiegt, sodass es jetzt dann sozusagen um dieses finale Ding ging. Da ja in dieser Triple Crown der Ring of Honor World Title drin ist, habe ich so auch hier kurz überlegt, könnte der American Dragon gewinnen? Bryan Danielson hat bei AEW sowieso noch kein Gold gehalten. Bei den vielen Titeln, die wir haben, tatsächlich überraschend. Ja, deswegen habe ich so überlegt, könnt ja ganz anders ausgehen. Ja, war eine spannende Geschichte des Match als solches. Ja, also das war ja auch ein bisschen so darauf aus, so dass Bryan Danielson Eddie Kingston zur Aufgabe zwingen wollte und alles. Der Arm stand wieder im Vordergrund. Die Sache, die du nicht so magst, ja, dieses Bearbeiten eines Arms, was ich übrigens am Ende der Geschichte wieder richtig auch wieder gut fand. Eddie Kingston sellte diese Armverletzung oder diesen bearbeiteten Arm dann auch. Bei dem Finish, es war ja dann, für Danielson war ja die Stipulation, wenn er verliert, muss er Eddie Kingstons Hand schütteln. Er verlor und
Ich
er
muss
wollte
ganz
nicht die Hand
kurz, da
schütteln.
muss ich ganz
Ja.
kurz rein. Ich habe
Ja.
das, ich verfolge ja AEW aktuell so nicht mal regelmäßig zu den Pay-per-Views. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, was ist das schon wieder für ein Quatsch? Also Wenn du da noch eine Info mehr für mich hast, wäre ich dir da sehr dankbar, weil ich habe das gelesen und dachte mir so wieder, wo kommt denn dieser Quark schon wieder her? Aber gut, dann bin ich gespannt.
Kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich bin der Meinung, also das geht, glaube ich, alles ein bisschen auf diese Geschichten zurück, die wir schon mit Punk hatten und auch mit Claudio Castagnoli, dass es so eine Gruppe Leute gab, die halt Eddie Kingston als faul und alles abgestempelt haben und so ein bisschen so. Und dass es, glaube ich, darauf noch zurückgeht, sozusagen, dass dieser Respekt nicht da war und dass man gesagt hat, du musst dir den Respekt erstmal erarbeiten, so in der Art. Ich kann es mir eigentlich nur vorstellen, dass es damit was zu tun hat und dass es deswegen auch um diesen Handshake ging. Ist ja auch so ein Ring of Honor-Ding, ne? Der Code of Honor eigentlich, das macht man ja eigentlich vor dem Match bei Ring of Honor. Wahrscheinlich ist das der Hintergrund, würde ich behaupten. Auch ich bin bei den Weeklies dabei. Also ich verfolge das schon und gucke mir auch mal hier und da was an. Ich habe jetzt mal länger wieder keine ganze Folge gesehen, aber da habe ich den Zusammenhang ehrlich gesagt auch, weil mich diese BCC-Sache auch so ein bisschen verläuft, so ein bisschen jetzt im Sande. Komme ich aber gleich nochmal dazu, wo ich es eigentlich dann wieder positiv bewerte. Aber Bryan Danielson, wie gesagt, das ist so ein bisschen so die Frage, ne, wo geht's jetzt hin? Ne? Also es ist ja auch bei ihm, ne, das letzte Fulltime-Jahr so läuft. Da hätte ich jetzt auch gedacht, da kommt jetzt nochmal ein Titelrun oder sowas. Weiß ich nicht. Wie gesagt, kam nicht. Starkes Match. Eddie Kingston weiter. Achso, und ganz kurz noch dieses Selling halt. Wie gesagt, der Arm war bearbeitet. Bryan Danielson gab ihm die Hand, alles klar. Und dann wollte er den Arm hochhalten des Siegers. Und dann hat Kingston gesagt, nein, 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 nicht den Arm, nimm den anderen, weil der tut mir noch weh. Das ist eben, wie gesagt, Ringpsychologie und ich mag auch Eddie Kingston so als Typ und wenn der Promos hält und alles, wie gesagt, er ist körperlich eben kein Vince McMahon-Guy, ja, der hätte in der WWE nichts gewonnen. Aber das sind halt diese Leute, die dann halt irgendwie anders dann doch überzeugen können. Und hat Eddie Kingston und er scheint halt auch TK, also Tony Khan, auch gut überzeugt zu haben, dass man ihn halt auch sehr stark einsetzt, sehr prominent. Ja, war zweites Match des Abends, aber mit diesen Titeln ausgestattet und das ja auch schon etwas länger, sieht man, dass man auf ihn setzt. Also es gibt schon so Eckpfeiler, ja, auf die AEW setzt.
Also ein ganz kleines bisschen erinnert er mich halt an Kevin Owens tatsächlich, so von der Figur. Der ist
Zum
nicht so der
Beispiel.
klassische, nicht so der klassische, ja, muskelbepackte Vorzeigeathlet, sondern ne, einfach ein bisschen stämmig. Man sieht halt eigentlich so aus, als ob er das so wirklich so eher so Hinterhof-Style sich ein bisschen einfach gerne mit seinen Freunden auf die Nase hauen möchte. So. Und keine Ahnung, die Leute finden ihn gut. Er macht einen ordentlichen Job insofern. Ja, finde ich gut.
Passt auch,
Also ich
ja, das, was du
mag
sagst, passt auch
den.
dann zu dem,
Ja.
passt auch zu dem Stil, den er hat. Ich mag ihn auch, will aber auf jeden Fall sagen, Vorsicht mit Kevin Owens, der ist auf jeden Fall technisch der bessere Wrestler, ohne Frage. Ja,
Ja,
also,
das war jetzt auch
ne?
quasi nur eine reine
Vom Optik, von der Optik.
körperliche, genau, so ein körperlicher Vergleich, kein Stand der Technik sozusagen.
Ja, dann ja, wie gesagt, ein Teil des Drittels der Card, wo es mal nicht um den Titel ging, aber auch im Grunde um eine künftige Titelchance. Wardlow, Chris Jericho, Powers Hobbs, Hook, Brian Cage, Lance Archer, Dante Martin und Magnus. Ja, klar, also eigentlich sollte ja dieses komische Meat Madness stattfinden mit den ganzen Fleischbergen. Das ist aufgrund Ausfall von dem einen oder anderen Fleischberg nicht dazu gekommen. Deswegen gab es dann diese Mischung. Ja, war halt so, wenn es jetzt eine Leiter gewesen wäre dabei, statt ein Pin, ne, sowas. Also so Money in the Bank, Multiman-mäßig. Das, was AEW immer so hat an der Stelle, ist cool, ist so ein Spot-Festival, gibt immer mal irgendwelche Momente, wo man so sagt, ne, krass, und dann geht das Finisher, ein Finisher, ein Finisher und so über, bis dann halt irgendeiner mal dann den Sieg davonträgt. Wie gesagt, Spots nach draußen, High-Flying Power-Moves, diese Synchronen-Geschichten, diese Doppelsachen, da war auch sehr lustig mit den, also also wie gesagt, es gab dann doch so eine Meat Madness, ja, also die Fleischberge unter sich, also sprich Hobbs, Archer, Cage und Wardlow, und dann haben die anderen vier sich mit Shoulderblocks und so weiter sozusagen angreifen wollen, das hat aber dann auch nicht geklappt, und dann ging da wieder was dazwischen, war unterhaltsam, hatte was, ja. finde ich, Wardlow als Sieger zeigt, wo es hingehen soll, was auch wieder so eine Story ist, ne? Also wo man ja auch dann schon Bescheid sagen kann, okay, mal gucken, wo sich das hinentwickelt. Wardlow als so potenzieller Batista-Evolution-Pendant vielleicht, könnte ich mir vorstellen, ja. Weil Adam Cole ja schon von Anfang an angekündigt hat, Wardlow wird Champion und gibt mir danach den Titel. Das wird ein Wardlow nicht mitmachen. Deswegen bin ich gespannt, wo sich das hinentwickelt. Und man fängt an, Wardlow zu pushen. Ja, ich meine, ja, mit Jericho sein, ist ein... Ja, also der war schon mal weiter. Das ist halt das Ding, ja, der war schon mal weiter. War schon Champion. Erinner dich, das ist einer unserer Reviews letztes Jahr schon gewesen, Leitermatch mit Christian Cage. Er hat MJF
damals gesquasht. Der war damals sowieso schon, genau, das ist doch das Ding. Der kommt doch eigentlich richtig als Sidekick von MJF irgendwie.
Genau.
Als potenzieller... Und ich weiß, dass der da in dieser Phase auch schon so seinen ersten Hype hatte. Und dann ist er irgendwie komplett abgetaucht. Dann war er wieder da. Ich weiß, das ist mit dem Leitermatch. Das haben wir schon 2-3 Mal besprochen. Dann war er wieder weg. Und jetzt, wenn sie ihn tatsächlich so aufbauen, wie sie ihn aufbauen wollen, dann hoffe ich doch sehr, dass es jetzt mal langsam losgeht. Weil, ja, irgendwie so unendlich viele Jahre haben sie halt... Oh, das heißt Jahre, aber... Ja, irgendwie, ja. Keine Ahnung. Wie lange ist das
ganz klar
mit dem Betrug von MJF jetzt schon her? Da muss man dann auch irgendwann mal die Nägel
einsetzen. Bei 2 Jahre, also als MJF
dann seinen Walkout macht.
Dezember.
Bromance. Dezember. Ja. Da siehst du, es ist halt auch schon wieder gute 3 Monate fast her, also naja, 2,5 vielleicht.
Ja, hier macht der Geschichte natürlich einen Strich durch die Rechnung, dass Adam Cole die Ringfreigabe hat und MJF anscheinend auch wirklich Verletzungen auskuriert, zumal sowieso keiner weiß, was mit MJF ist. Da bin ich sowieso
aber gespannt. Wardlow kannst du, gerade wenn du dich hinstellst und sagst, hier, ohne das Frage. Ist unser nächster Champion, dann ist irgendwann mal, also dann finde ich 2,5 Monate, bis du dann mal sagst, okay, jetzt hier gehen wir Richtung Championship irgendwie mal so, dann es ist schon viel Zeit, gerade nach so einem Knallende. Ja? Egal.
Das Ding mit Wardlow, muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, er hatte seine Phase schon, sein Momentum. Das war weg, wie du schon sagst, auch diese Ausfallzeiten, dass er dann ja mal eine Zeit lang nicht da war. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, ob verletzt oder ob er einfach nur nicht in den Shows war. Aber das ist halt jetzt so, also... Ja, ist halt immer so, der Unterschied zwischen dem Organischen und dem Künstlichen, aus dem MJF, also was ich jetzt meinte, aus der Zeit, wo er sich von MJF gelöst hat, das ist jetzt schon mal 2 Jahre her, das war so dieses, ja, das war jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, das war Shawn Michaels und Diesel 2.0, ja, oder eher 15.0, aber es funktionierte, ja, und es war dann auch so, dass man das dann auch aufgebaut hat und auch, dass das noch Potenzial hat, noch weitergeführt zu werden. Muss man sehen. Also wie gesagt, das kann ja trotzdem. Der kann ja jetzt durch jeden durchrennen und trotzdem noch Champion werden. Vor allem gibt es auch noch andere Titel. Er könnte ja auch einen anderen Titel gewinnen.
Ich glaube auch, dass der Champion werden wird. Also stelle mir nicht die Frage, ob, sondern eher wann. Also einfach, weil das, glaube ich, zur Geschichte dazugehört dann am Ende des Tages. Also, also in meinem Kopf ist das schon nicht durcherzählt, aber auf jeden Fall Wardlow als Champion zu einem Zeitpunkt.
Glaube ich auch.
Das ist, glaube ich, gesetzt schon.
Da sind wir dann auch wieder bei den Stars, die auf das große Gold oder in die größeren Regionen gepusht werden sollten. Und Wardlow ist so einer, der wäre dann auch ein frischer Name für Main Events dann. Perfekte Überleitung eigentlich, ehrlich gesagt. Also den ersten Sieg hatte das Undisputed Kingdom, wie diese neue dominante Gruppierung bei AEW heißt, mit Wardlows Sieg schon gehabt und als nächstes stand auch gleich das nächste Undisputed Kingdom Match an. Roderick Strong gegen Orange Cassidy, das Gesicht für die International Championship. Da war für mich klar, das war sehr offensichtlich, ja, also der Titelwechsel kommt, das war mir klar, weil mir war klar, wir statten jetzt Undisputed Kingdom wie die Undisputed Era seinerzeit auch mit Gold aus und auch irgendwo auch zu Recht für Roderick Strong, der ja auch eine großartige Rolle gespielt hat in dieser ganzen Romance-Phase, ja, und auch als Gründervater dieser Gruppierung im Grunde war er sich ja dann mit dem Kingdom schon Verbündete, bevor das Ganze mit Adam Cole und Wardlow dann zu diesem Undisputed Kingdom dann wurde. starkes Match. Fand ich auch ganz nett. Ich mag ja, du weißt ja, das ist ja, ich mag ja Orange Cassidy auch. Wobei mir aber, wie gesagt, auch klar war, dass er verlieren würde.
Wie lange war der jetzt eigentlich Champion? Der ist auch schon relativ, also ich weiß nicht, ob da eine lange Unterbrechung dabei war, aber der ist echt.
Ja, ja war also er, war, da war eine Unterbrechung dabei, ja, ja.
Aber trotzdem so von der Zeitspange, Spanne.
Ja, von der auch.
Meine Güte, ey.
Lange. Ja, definitiv. Also ich weiß es jetzt nicht, ich habe es jetzt gerade nicht zur Hand. Könnte ich dir vielleicht noch nachliefern. Aber was den jungen Titel angeht, auf jeden Fall Rekord-Champion, keine Frage. Aber ich glaube auch von den anderen Titeln, glaube ich, auch, hatte ich, glaube ich, im Kommentar gehört, einer der Rekord-Champions, weil er den, also in Kombination, du hast recht, und wir hatten auch drüber geredet, wir haben eben nicht viel drüber geredet, weil eben ein anderes Thema im Vordergrund stand. Bei All Out hatte nämlich in Chicago Orange Cassidy den Titel verloren an Moxley. Nur unser Hauptthema war, Punk ist bei AEW rausgeflogen. Und deswegen haben wir das nicht weiter vertieft. Und dann war er erstmal den Titel los. Und dann wäre wahrscheinlich ein Moxley-Titelrun dran gewesen, der dann aber aufgrund der Verletzung dann ja wegfiel. Und dann war ja Rey Fénix. Und dann ist auch relativ zügig wieder Orange Cassidy Champion geworden und hat den Titel dann ja auch nochmal gegen Moxley verteidigt seitdem dann. Und mit zwei Titelregentschaften zusammen hat er eine sehr lange Zeit als Champion gehabt. Während ich gucke, habe ich es drauf. Also auf zwei Regentschaften hat er insgesamt 471 Tage den Titel gehalten. Ja, ich glaube.
Schon, alleine die erste Regentschaft ging schon fast ein Jahr, von Oktober bis September.
Ja, ja, ja. Was? Deswegen. Ja. Ich würde auch behaupten, längster Champion bei AEW, was Singles-Titel angeht, definitiv. Ich glaube, die World-Title, da gibt es zwar lange Regentschaften mit Kenny Omega und auch MJFs Regentschaft war lange. MJFs Regentschaft hat ja Kennys geschlagen dann. Aber ich glaube, da sind wir nicht an der Stelle. Ja, da sind wir weniger. Und Ende, Punkt an der Stelle. Für mich jetzt auch jemand, wo ich sagen würde, jetzt den könnte man mal auch Richtung World-Title pushen. Weiß ich nicht, ob das die Masse so sieht und ob auch vor allem die Verantwortlichen das so sehen. Aber das wäre etwas, was man machen könnte.
Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das über kurz oder lang Teil der Geschichte sein kann. Ich musste ein bisschen lachen, als du meintest, man startet jetzt Undisputed Kingdom mit Gold aus. Also genug Titel sind ja da, dass tatsächlich jeder, es sind ja jetzt auch nicht wenige, insofern also da kann schon jeder seinen eigenen Titel eigentlich haben. So ein bisschen Judgment Day Verschnitt für Arme, in Anführungszeichen. Ja, aber also warum nicht? Ich kann mir schon vorstellen, dass der irgendwann, wenn das dann irgendwann mal wieder Richtung in die Brüche gehen sollte, dass der ein Teil einer dann Titelfehde sein kann, mit wem auch immer. Also das haben wir ja, bei WWE gibt es ja, ne, prominente Vorbilder, du hast es ja selber gesagt, mit Batista und so, da war ja auch mehr als ein relevanter Main-Eventer am Ende dabei. Ja, da hattest du ja Batista, Triple H, Randy Orton und so. Warum nicht da so ähnlich, ne? Also dann hast du halt mit Wardlow den Batista-Verschnitt und dann, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Adam Cole und Roderick Strong mit Triple H und Randy Orton vergleichen möchte, alleine körperlich schon nicht, aber das kann schon durchaus sein, dass du dann die Leute dann irgendwie im Main Event wieder findest, wenn dann Platz gerade ist und sich das dann irgendwie ergibt. Also, wobei doch wird es ja irgendwie. Also, wie gesagt, Wardlow wird Champion, Punkt. So, mark my words und so. Und dann, warum nicht? Ja. Also, kann ich mir vorstellen. Das ist einfach eine gute Geschichte für zwischendurch mal. Also, ich weiß nicht, ob ich das, also wie lange das jetzt gehen kann, aber hey, so.
Seh ich. Also, die Gruppierung wird auf jeden Fall jetzt prominent eingesetzt werden, da bin ich mir auch relativ sicher. Alleine die Entwicklung nach dem Match, ja, da müssen wir auch noch kurz drüber reden. Das Comeback von Kyle O'Reilly, hoch umjubelt. Erstmal so, was macht er hier? Dann hat er Roderick Strong umarmt, mit ihm gefeiert. Dann haben sie ihm das Undisputed Kingdom Shirt gegeben. Das hat er nicht angenommen. Er hat Strong was ins Ohr geflüstert, ist gegangen. Also jetzt auch dieses so, ja, wo geht's jetzt hin? Ja, macht er was mit? Macht er sein eigenes Ding? mal schauen. Das wird auch ganz interessant. Kyle O'Reilly hat ja in diesen letzten NXT-Tagen, also in den letzten Tagen in seiner NXT-Karriere da mit Adam Cole auch Dinge abgelegt. Deswegen kann ich mir auch schöne Matches mit ihm vorstellen. Schade, Bobby Fish und die Abrundung dieser ganzen Undisputed Era-Geschichte ist wohl nicht im Gespräch für ein Comeback. Okay. Aber gut, braucht es ja jetzt auch nicht zwingend. Aber mal gucken, wo das mit Kyle O'Reilly hinführt. Hat auch die entsprechenden Reaktionen erbracht. Das muss man ja auch immer mal so sich immer so gucken, ne, wie Leute. Aber das muss man halt sagen, das ist auch bei AEW so. Da wird jeder gefeiert eigentlich, wenn er kommt. Finde ich zumindest, dass es so wirkt. Da wird wirklich jeder dann gefeiert, der kommt oder geht. Mhm. Geht, darüber reden wir auch gleich noch. Vor allem aber auch zurückkehrt, meine ich jetzt. Und mal schauen, wo es hinführt. Also wie gesagt, bis hierhin alles ganz toll. Man muss sagen, im Grunde jetzt sozusagen zweite Hälfte der Show. Und jetzt kommen die, jetzt, also deswegen, wenn man sagt, bis hierhin war es eine coole Show und waren es gute Matches. Jetzt kommt das sozusagen, jetzt kommen die Highlights, ja, also die Headliner, ja. Würde ich jetzt mal so sagen beim Loslegen. Für mich definitiv ein Kandidat für bestes Match des Abends, das Tag Team Match. Das ist das Lustige. Normalerweise würde ich ja immer so ein bisschen meckern, so von wegen, naja, was machst du mit denen? Jetzt schickst du die ins Tag Team, keine Ahnung was. Aber Mox und Castagnoli, das lief großartig. Das war eine perfekte Kombo. Claudio Castagnoli ist ja also wirklich Mr. Tag Team. Ja, also den kannst du ja mit jedem im Tag Team, ins Tag Team stecken. Cesaro-Zeiten mit Tyson Kidd waren großartig. Mit Sheamus, ja. Ich weiß nicht, was er noch so bei WWE noch hatte. Indie-Zeit, Ring of Honor, Chris Hero. Und warum auch nicht bei AEW jetzt mit John Moxley, ja? Moxley kann nicht ständig um den World Title kämpfen. Moxley braucht nicht ständig um irgendeinen Midcard-Titel kämpfen. Für mich ist das jetzt auch kein Abstieg, weil die Tag Team Division kann ja stark dargestellt werden dadurch auch und ist sie auch. Und ich habe in den Power Wrestling Awards gesehen, da hat FTR gewonnen. Ich habe mich zurückerinnert, was wir eigentlich in unserem Jahresrückblick so alles besprochen haben mit besten Tag Teams und so weiter. Und da habe ich mir auch so gedacht, stimmt, wir würdigen die auch zu wenig. Also wir würdigen die schon regelmäßig auch, aber man muss auch sagen, FTR ist wirklich wahrscheinlich vielleicht sogar das beste Tag Team aktuell, vielleicht muss man wirklich mal so sagen, als reines Tag Team, was Tag Team Wrestling angeht. Ich finde es lustig, dass zum Beispiel in NXT-Zeiten immer dieses Flips, Just Fist war ja die Catchphrase. Die Stunts, die Cash Wheeler da hinlegt. Ja. Also deswegen, es war ein rundes Match, alles war dabei. Umso überraschender dann, dass BCC dann das Match gewonnen hat. Mit Referee Stoppage weil ja Moxley dann wieder seinen Sleeper da gemacht hat. Ja. Und das zeigt für mich so ein bisschen auch die Richtung, Mox und Castagnoli, die könnten in der Tag-Team-Szene was reißen, ja. Und spannendes Match, 21 Minuten ging's und ich muss sagen, es kam mir nicht so lange vor. Also das war so diese Sache, ne? Also wenn du dann über diese 4 Stunden redest, für sich betrachtet, die Matches sind lang, wenn man es so sieht, aber die Matches sind gut. Was man diesen Matches natürlich nachsagen muss, was bei AEW wirklich an der Tagesordnung steht, im Vergleich zu bei WWE-Matches, ist halt wirklich dieses, okay, wann endet's? Ja, also wann ist ein Finisher genug oder wann haben wir die Superlative erreicht, ja? Weil es geht immer weiter und dann denkst du, aber das hat auch WWE, muss man dazu sagen, auch in einigen Tag-Team-Matches auch gehabt, auch speziell noch zu Usos-Zeiten auch. Yeah. Meistens macht ja ein Partner den Safe. Aber manchmal gibt es diesen Moment, da ist der Partner nicht da und du sagst, okay, das war's. Und dann kommt der Kick-Out, wo du dann auch so sagst, und das war in dem Match hier auch der Fall dann, wo du dann auch so sagst, oh mein Gott, das kann ja gar nicht sein. Ja? Mega starkes Match. Hat mir sehr gut gefallen. Muss man erwähnen, die Kollegen von Wrestling Infos hatten es als Besonderheit, von WrestlingInfos.de haben es als Besonderheit auch genannt. Und muss ich auch sagen, vieles ja im Zeichen der Wrestling-Vergangenheit, was so gewürdigt wurde, der BCC kam als oder würdigte, erinnerte mit dem Einzug an die an das Outfit der Road Warriors, der Legion of Doom, mit diesen ja. Pads, ja, mit diesen Football-Pads mit den Stacheln sozusagen. Mhm. Auch eine coole Sache. Es gab dann auch den Doomsday-Device in abgewandelter Form. Und zwar hatte Mox, ich weiß jetzt nicht mehr welchen von den beiden, auf den Schultern. Und Cesaro machte einen Springboard, also bis zur Ecke hoch Springboard, ja. Und dann rückwärts dann sozusagen kam er dann mit einem Uppercut, ja. Springboard, Top Rope, Uppercut als Doomsday Device Hommage sozusagen. Also deswegen, da war viel Schönes dabei, hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also bei den beiden habe ich mir auch im Vorfeld eigentlich ehrlicherweise, also bei den beiden Tag-Teams wenig Sorgen gemacht, dass das nicht was Schönes werden wird für uns. Einfach, weil FTR schon ja, in den letzten Jahren einfach bewiesen hat, was für eine Klasse sie haben. Aber, trotzdem irgendwie, also der Ausgang hat mich trotzdem überrascht. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe, für mich ist FTR trotzdem eher noch mehr das Tag-Team als Blackpool Combat Club, also in der Version quasi mit Moxley und Castagnoli. Aber gut, also auch gerade die Art der Aufgabe, ne? Also dass du quasi dann im Sleeper Hold dann einfach den Gegner ausknockst, ist ja auch nochmal eine andere Art des dominanten Finishes. Insofern hat mich überrascht, wie gesagt, aber jetzt nicht negativ. Match kann man gesehen haben, sollte man vielleicht gesehen haben, wenn man sich was aussucht. Ja, wobei, nee, wenn man sich was aussucht, sollte man auf jeden Fall das Main Event gesehen haben. Aber
ja.
Nö, war gut. So, bin gespannt, wie es halt weitergeht. Kann mir vorstellen, dass man die da jetzt auch irgendwie in der Tag Team Division sieht. Warum nicht? Ich weiß gar nicht, hatte Moxley schon viel Tag Team Erfahrung, halt mit Shield ein bisschen?
Bei Shield, genau. Also später, am Anfang in der ersten Shield-Zeit auch nicht. Nö, nein. Also als in der WWE, Dean Ambrose, hatte er mit Seth Rollins diese Phase, wo sie dann, also in der Shield Reunion-Zeit sozusagen, ja, wo sie als Tag-Team unterwegs waren, was auch mega geil war, die Tag-Team-Matches, die sie abgeliefert haben, aber ansonsten war er eigentlich immer so ein Einzelgänger, deswegen ist es ja auch so lustig, er ist ja, also, ja, okay, Shield, ja, das war das Ding, das war diese Bruderschaft, aber dann eigentlich immer so der Einzelgänger so ein bisschen auch, er hatte sich ja auch dem Inner Circle bei AEW nicht angeschlossen und dann jetzt diese BCC-Sache, die ja jetzt auch schon länger läuft,
aber ja, das wundert mich tatsächlich, gesagt, ehrlicherweise bei den Charakteren, die dabei sind, auch so ein bisschen. Aber ich habe gedacht, so, okay, das wirkt so ein bisschen wie so ein zusammengewürfelter Haufen, den man mal zusammensteckt, weil man sonst nicht so genau weiß, was man mit denen macht. Aber der ist jetzt relativ fest, relativ lange schon existent. Also ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Aber die haben ja doch irgendwo immer einen Spot in den
Es hat ja lustigerweise, man darf ja an den Namen, man darf ja den Namensgeber der Gruppierung nicht vergessen, Blackpool Combat Club, wollte ich jetzt extra bewusst betonen, Blackpool, war ja William Regal, ja, weil der, die ja zusammengeschweißt hat, ist jetzt dann, glaube ich, nämlich auch schon wieder 2 Jahre her oder so, also kurz vor Regals Abgang, also lange ist er dann nicht mehr geblieben dann, hatten ja Mox und Danielson quasi diese, also einer von den beiden, wer war es denn? Ich glaube, Bryan Danielson wollte mit ihm ein Tag-Team bilden, genau, und Mox hat gesagt, ich kämpfe nur mit Leuten, an der Seite von Leuten, mit denen ich auch gemeinsam geblutet habe, das mit dem Blut, das sollte später noch der Running Gag werden in der Liga mit ihm, aber, oder, ja, oder war es dann zu dem Zeitpunkt sogar schon, und die haben dann auch ein starkes Match hingelegt, ich kann dir nicht mal mehr sagen, wie das ausging, jedenfalls ging es danach noch weiter, dass die sich noch gekloppt haben, und dann kam Regal, wie unser Ringgeneral so schön sagen würde, watschen links, watschen rechts, ja, und dann hieß es hier, reißt euch mal zusammen, wir bilden jetzt das Team, und da habe ich ehrlich gesagt, jetzt auch mit im Rückblick nochmal, ehrlich gesagt, eher die als Tag-Team erwartet, das ist irgendwie eingeschlafen, weil sich dann halt zügig Claudio dem Team anschloss und dann später ja noch Wheeler Yuta, aber dieses Tag-Team-Ding wurde eigentlich auch nicht mehr weiter durchgesetzt, weil AEW halt viel diese Team- diese Multiteam-Geschichten halt abgeliefert hat, ja, Anarchy in the Arena, Stadium Stampede und wie sie alle heißen, und da ist man von der Tag-Team-Idee auch ein bisschen weggekommen, Claudio war zwischendurch dann wenigstens mal Ring of Honor World Champion und Mox International Champion, also die Gruppierung auch schon, ne, mit Titeln ausgestattet, und Wheeler Yuta bei Ring of Honor TV Champion, teilweise waren sie es auch gleichzeitig, also auch da Dominanz. Das, was halt nicht auffällt, weil wenn du 3 Titel von 15 Titeln hältst, ist das jetzt nicht eine dargestellte Dominanz halt. Ne? Also es wird nie den Moment geben, wo eine Gruppierung sagen wird, wir halten alle Titel. Außer unsere 12er-Gruppierung hier, wo die auch gerade alle Gold haben um den Hüften. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, BCC auf jeden Fall auch eine der besseren Sachen oder eine gute Sache. Deswegen, ne, man merkt, also ich muss sagen, ein gewisses Momentum ist da. Dynamite startet ja zum Zeitpunkt unserer Aufnahme auch nochmal mit einem neuen Look, mit einem neuen Design. In der nächsten Woche gibt es dann ja diese große angekündigte Show mit dem wahrscheinlich erfolgenden Debüt von Mercedes Moné. Wir erwarten das Debüt von Okada. Vielleicht ist das zum Zeitpunkt, wie unsere Folge veröffentlicht wird, schon geschehen. Und das wird auch entsprechend natürlich auch nochmal bestimmt auch gehypt werden. Und mal gucken, was dann noch für Ideen da kommen. Weiter in der Card. Das Frauenmatch haben wir besprochen, trotzdem auch da eine kurze Erwähnung. Interessant, ja, also wir hatten bei Mox und Claudio die Road Warrior-Anlehnung, was ja so ein bisschen, ne, die Road Warriors, da habe ich auch so ein bisschen an Sting gedacht, das war damit aber gar nicht gemeint, weil Sting mit den Road Warriors nicht so viel am Hut hatte und sie waren ja auch nicht bemalt. Apropos Bemalung, durch und durch Sting war an der Stelle einfach mal Brian Cage, ja, bei seinem Match. Das ist aber tatsächlich bei dem jetzt auch schon regulär mit der Bemalung, also der Fall, aber also er erinnert so ein bisschen an die letzten Tage, bevor Sting in dieses Crow-Gimmick abgewandelt ist, ja, schwarze Hose und das alte Paint sozusagen, aber ist auch ziemlich cool. Und ja, bei den Frauen beim Entrance kam Mariah May verkleidet in der in dem Attire von Toni Storm, wie sie früher war. Wo ich auch zweimal hingucken musste und dachte, oh, ja, ist es wirklich? Und dann habe ich es auch erst gerafft, nee, das ist Mariah May, der Superfan von Toni Storm, habe ich in den letzten Reviews schon oft genug gefeiert. Timeless Toni Storm ist das Gimmick, was sie gefunden hat, ja, also da, das will ich jetzt natürlich auch nicht für immer anhalten, aber das Ding zieht so krass. Ich fand auch das Promo-Video davor, was gezeigt wurde, wo man dann damit spielte, dass man dann im selben Bild sozusagen sie in Schwarz-Weiß und Yona Purrazzo in Farbe zeigte. Auch sehr geil, wo ich auch so dachte, Mensch, wenn die Einstellung kriegen könnten, dass sie das im Match so machen würden, wäre das noch geiler. War dann natürlich nicht so. Aber ja, deswegen, also so gesehen unterhaltsam, deswegen auch zu Recht auf der Card. Aber wie gesagt, wenn man so guckt, eben der Kritikpunkt ein bisschen kurz. Haben wir aber schon gehabt. Danach, und deswegen will ich auch streiten, als du gesagt hast, also was man gesehen haben muss, klar, was man gesehen haben muss, ist der Main Event, das steht außer Frage, auch ja, aufgrund des Anlasses. Aber wenn wir jetzt vom, sag ich mal, Showstealer oder Match of the Night reden und den historischen Aspekt und die Bedeutung des Events und des Main Events weglassen, dann streiten sich für mich das Tag Team Match und das folgende Match, das Don Callis Family Match, um diesen Platz. Will Ospreay gegen Konosuke Takeshita. Und das Lustige ist, ich würde oder habe, glaube ich, nie Takeshita groß gefeiert, der ja stark dargestellt wurde und Kenny Omega ja mehrfach besiegt hat. Aber ein ebenso stark dargestellter Will Ospreay hat ja auch damit schon angegeben, dass er bei AEW schon viel geleistet hat, bevor er bei AEW unter Vertrag stand. Grundsätzlich, was Will Ospreay letztes Jahr abgeliefert hat, wie gesagt, Match of the Year bei TNA mit Mike Bailey bei All In vor 80.000, ich war live dabei, ich möchte es nochmal erwähnt haben, gegen Chris Jericho gewonnen. Man muss das auch mal so ein bisschen erwähnen. Ich bin auch gespannt. Ich
weiß nicht, ob sie es schon gewusst haben.
Ich weiß nicht, ob sie es wussten, ne? Ich war live bei All In und habe Will Ospreay da auch gefeiert, aber ich muss sagen, das war hier wahrscheinlich sogar das bessere Match, also besser sogar noch als das Match gegen Jericho. Die haben auf die Kacke gehauen. Also die Stunts, die abgelegt haben, ich habe da Angst bekommen teilweise. Das ist Will Ospreay durch und durch. Das ist sein Stil. Das kann der wöchentlich nicht abliefern. Das steht fest. Aber diese Matches auf Pay-Per-View-Basis, so einmal im Monat oder sowas. Also mein lieber Scholli, für mich definitiv ein Main-Event-Kandidat und ich glaube auch mit bis All-In ist der im World-Title-Picture. Also der gehört für mich da auch hin. Ich bin mir auch sicher, dass man ihm das damit auch schmackhaft gemacht haben wird. Dass man gesagt haben wird, du wirst in London in einem wichtigen Match stehen. Jericho war schon ein wichtiges Match, aber in einem richtig wichtigen Match. Also ich bin der Meinung, er gehört bei All-In in den Main-Event und man wird ihn jetzt entsprechend dahin aufbauen.
Der ist ja bisher ja quasi nur aufgefallen durch seine Matches mit Kenny und halt, weil er halt irgendwelche japanischen Größen von New Japan bei AEW wegklatscht sozusagen. Das ist ja jetzt auch wieder so ein Match in dieser Tradition, aber die Matches sind halt auch immer, immer sehenswert. Auch jetzt da gab es, also allein wenn ich mir vorstelle, was die da machen, irgendwie diese merkwürdige Powerbomb-Piledriver-Kombination, ja. Und dann irgendwie,
Mega gefährlich.
wo dann irgendwie dann am Ende aber alles so in so einem No-Sell landet, so weißt du, wo du denkst, so
Ja.
was? Der hat
Ja.
gerade, der hat sich fast den Nacken gebrochen gerade, ist da mit voller Wucht auf die Matte geschlagen, steht sofort wieder auf, verpasst den da so ein, keine Ahnung, so ein Rolling Uppercut, keine Ahnung, und pinnt danach und dann ist aber auch nur so ein One-Count und denkst so, was passiert hier gerade schon wieder? Also, das ist ja das, was AEW ab und zu mal macht, dieses No-Selling, so, wo wirklich einfach du gefühlt voll auf die Kacke hauen kannst, so mal so für 30 Sekunden, 60 Sekunden und irgendwie einfach gar nichts passiert, so, also so vom Schadenslevel her, wenn man es mal so sagen möchte. Aber ja, also dass diese Matches von Ospreay mit seinen Gegnern immer, 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 immer sehenswert sind, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen.
Nee.
Gibt ja auch recht, der wird das, also das ist jetzt nicht die Art von Matches, die du wirklich wöchentlich zeigen kannst, willst, solltest. Man verliert vielleicht auch so ein bisschen an Besonderheit. Ich weiß es nicht genau.
Definitiv.
Aber ja, dass der auch eine Rolle spielt im Hinblick auf die nächsten, auf die größeren Events dann im Sommer, das glaube ich auch sofort. Also das wäre auch so. Der ist halt bisher so, ich will nicht sagen unvollendetes Talent, aber so gefühlt ist der noch nicht so bei den ganz Großen angekommen, obwohl der eigentlich wrestlerisch, würde ich sagen, wirklich schon seit langer, langer Zeit eigentlich ganz oben mitspielen müsste, also so auch angesehen wird so. Aber ja, also es ist nicht so, dass weißt du, unter den Feinschmeckern hat er den Ruf so, weißt du, wir wissen, was der kann, was der leistet und so. Aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, trotzdem, dass der so ein bisschen unterm Radar fliegt. Ich weiß gar nicht, das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber du weißt doch vielleicht, was ich meine.
Ja, definitiv, würde ich auch sagen. Also, ja, also, ja, mal schauen. Also, mal schauen, wo sich beide hin entwickeln. Ja, wie gesagt, ich fand es auch ein super starkes Match. Auch hier ist eine Story dahinter. Ja, also, ich glaube auch schon den Braten zu riechen, dass das so ein, also im Grunde ist es ja ein Heel-Stable und da Ospreay schon gefeiert wird, dass das so ein schleichender Face-Turn ist. Ja, wurde ja dann gleich für Dynamite das nächste Match angekündigt, wo die Buddies unter sich antreten. Ja, wie lange will man das Spiel denn spielen? Ja, also von wegen, ja, wir sind die Besten und man kann nur mit den Besten sich messen oder was. Also irgendwann will man ja auf was anderes hinaus eigentlich und sollte eine Einheit darstellen. Deswegen glaube ich, dass das schon so ein bisschen so diese Don Callis-Intrigen sind, die da schon laufen. Meine Lieblinge treten gegen dich an, du bist mir zu groß geworden. Weiß ich nicht, er hat ja seine ältesten Wegbegleiter ja schon hintergangen, da wird er das wohl mit so einer beiläufigen Bekanntschaft an der Stelle mit Ospreay, denke ich, auch machen. Ja? Also deswegen, da glaube ich, riecht man schon den Turn, beziehungsweise dann das Ospreay. Und das ist auch so, ne? Diese Geschichten wiederholen sich, das haben wir bei Sammy Guevara dann auch schon gesehen, angekündigt schon und alles, was dann auch im Sande verlief, wie gesagt, aus verschiedenen Gründen. Ja, also wie gesagt, mal schauen. Also Takeshita muss man auf dem Schirm haben. Der hat es auch drauf. Also ich will jetzt auch nicht nur bin jetzt nicht voll des Lobes nur für Ospreay und tue jetzt so, als ob Ospreay das Match bestritten hat und Takeshita da keinen Anteil dazu hatte. Für mich, ich bin immer bei den japanischen Wrestlern sowieso immer so ein bisschen, ich bin bei Nakamura dabei gewesen, weil der in der WWE jetzt, weil der halt auch irgendwie so ein Gimmick hat, ist aber auch mal so fragwürdig, mag auch nicht jeder. Aber bei Takeshita ist es so, mir fehlt dann so eine gewisse Ausstrahlung. Bei Tony Khan ist das Thema halt, der ist halt Fan von japanischem Wrestling, das merkt man. Und
Ja,
deswegen hat das auch
danke.
seinen Platz auf der Card gefunden, ja, regelmäßig und auch die entsprechenden Talente dann auch im Kader. Aber ja. Muss man sehen. Also das ist immer dieses Ding, dass ich denke dann immer so an Vince McMahon, wie er über Claudio sprach, über Cesaro, dieses I don't know if he has it. Ja, I don't see it. Ich sehe nicht das. Ja, das ist immer dieser Punkt, wenn man immer so sagt, bei einem sieht man es, bei einem sieht man es nicht. Darüber haben wir häufig gesprochen. Der eine hat es, der andere nicht. Da will man dann vielleicht sogar wirklich lieber Eddie Kingston sehen, obwohl er das optisch nicht hat. Aber der hat halt diese Ausstrahlung, dieses Appeals, diesen Faktor halt, während ein Takeshita den nicht hat. Und der kann ja technisch der beste Wrestler überhaupt sein. Ja, mal schauen. Mit Ospreay, wie gesagt, werden wir noch einiges sehen. Dann, wie gesagt, ein bisschen unüblich vielleicht für eine Wrestling-Liga, der World Title nicht im Main Event, sondern im vorletzten Match. Sowieso aber, muss ich sagen, für mich auch nicht in dem Sinne Main Event würdig. Also als Match definitiv von der Qualität auch ohne Frage. Und alle feiern, also, und Hangman hat ja seinen Status in der Liga, aber vor allem Swerve ist jetzt ja gerade so der Shooting Star der Company und Joe halt der Champion. Aber für mich ist halt Joe, wie gesagt, auf so einem, auch so auf so einer Art Abschiedstournee, so, ja. Also wir haben ihm jetzt den Titel gegeben, auch weil, ja. Also, na klar ist der eine Erscheinung, na klar ist der glaubwürdig. Ich finde das auch toll, wenn man sich das rückblickend mal so anschaut. TNA World Champion, Ring of Honor World Champion, AEW World Champion, bei WWE auch NXT Champion wenigstens und US Champion auch, also auch immer irgendwie mit Gold ausgestattet in jeder Company, in der er war und auch zu Recht, weil auch Joe ist noch mehr dieses Phänomen, was wir bei die Kingston gesagt haben, weil er eben noch im Ring auch noch krass abliefert. Ja, Joe ist auch einer optisch nie und nimmer jemand gewesen, den man hätte groß gepusht, den man groß gepusht hätte, aber eine Erscheinung am Mike, ein großartiger Wrestler und deswegen auch zu Recht World Champion, aber es ist für mich so, wenn man jetzt so guckt, ne, von MJF und so weiter, ich weiß nicht, ob das so die Wahl gewesen wäre jetzt auf diesem Main-Event-Level, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist so meine persönliche Meinung so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn man auch sich zurückerinnert, dass er ja auch aus dieser Geschichte kam, dass er gegen Punk schon verloren hat, der ja auch einen World-Title hielt. Aber gut, ist ein anderes Thema. Wie gesagt, Swerve, ich glaube, so over der ist und so krass der ist, weiß ich halt auch noch nicht, ob schon der Zeitpunkt gekommen ist, aber vielleicht baut man auch das richtig auf. Swerve Strickland ist auf jeden Fall, der ist angekommen und der ist auch das Paket, ja. Und Hangman ist ja jetzt gerade in so einer, keine Ahnung, Identitätskrise oder was man da gemacht hat. Ich muss sagen, das war auch das Interessante an dem Match. Im Grunde war ja Hangman, also ja doch, eigentlich ja, im Grunde war Hangman ein Face und Swerve Strickland ist mit seiner Mogul Embassy eigentlich ein Heel. So. Das Match war stark. Das Match hatte mal wieder einen Ansatz, der das Triple Threat, diesen Three-Way wieder ein bisschen so ein bisschen variieren ließ. Es gab nämlich Momente, wo es wirklich getrennte One-on-One-Matches waren, ja, also wo dann Joe draußen war, wo Swerve auch Joe draußen gehalten hat, um auch weiter mit Hangman zu kämpfen, wo ich dann sage, da ist Logik dahinter, ja, mein Ziel ist, ich besiege einen im Ring, den anderen halte ich draußen, damit der mich nicht stört, fand ich toll, ja, hat mir sehr gut gefallen, ging dann auch irgendwann andersrum, dann war Joe da und dann war, glaube ich, Swerve draußen und Joe hat mit Hangman gekämpft oder so, ja, genau, auf jeden Fall, weil dann kam das nämlich auch mit der Buckshot Lariat und dem ganzen Kram, wo ich auch dachte, oh, das war's jetzt. Da waren auch Momente dabei, Nearfalls und alles. Und ich muss auch hier wieder sagen, am Anfang habe ich gesagt, kein Titelwechsel. Das ist jetzt so eine, Joe verliert jetzt nicht in seinem ersten PLE oder Pay-Per-View Titelverteidigung gleich seinen Titel. Er hat den Titel schon in Weeklys verteidigt. Da haben wir auch drüber, glaube ich, sogar schon zwischendurch mal geredet, glaube ich. Aber der verliert nicht, oder vielleicht haben wir es auch in einer Zweierrunde gemacht, ich weiß es nicht mehr. Aber im Podcast noch nicht, ne?
Ich glaube nicht
im Podcast. Okay. Also er hat ja, wissen ja, also die es verfolgen und auch mitgekriegt haben, den Titel ja schon verteidigt, hat ihn ja gegen Hook verteidigt auf jeden Fall schon. Und für mich war aber klar, der geht jetzt nicht aus dieser Regentschaft jetzt gleich wieder raus. Auf der anderen Seite ist halt die Frage gewesen, wann, also wenn nicht jetzt, ja, wie dann, ja. Vor allem hätte man dann halt auch, also es war ja auch dieses Swerve Hangman, war die Geschichte nicht eigentlich vorbei mit diesem Rubber-Match, mit diesem Wir töten uns Match, ja, was wir da hatten, was wir ja schon dieses umstrittene Match. Da habe ich jetzt auch so gedacht, ja, mal gucken, vielleicht wird jetzt nochmal sozusagen final was beendet. Deswegen habe ich auch ein bisschen Angst gehabt, ja, Hangman könnte ja Swerve pinnen und dann hat er Swerve geschlagen und ist Champion geworden. Da hatte ich ein bisschen Angst, weil ich bin bei Hangman nicht, also das ist ja wieder so dieses Objektiv und Subjektiv. Objektiv betrachtet ist er das. Er hat den Look, er hat das, die Erscheinung, die Ausstrahlung und auch das Talent im Ring oder liefert das entsprechend so ab. Aber irgendwie fühle ich es nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch allgemein, er wird zwar gefeiert und Cowboy-Shit-Chants sind alle da, aber ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass alle ihn an der Stelle auch wirklich sehen wollen. Also in dieser Main-Event-Position. Bei Swerve ist es eben anders. Und das, was ich faszinierend fand, Und ich glaube, das hat auch keiner, also ich weiß nicht, ob das so richtig, weil ich gucke jetzt auch gerade nochmal im Bericht, gar nicht so richtig gewürdigt. Ich glaube, man hat versucht, sowas wie einen Doppelturn darzustellen in einem Triple Threat Match, weil Swerve hat Nana gesagt, nein, misch dich nicht ein, während Hangman den Ringrichter angegriffen hat, während Hangman die Heel-Tactics gespielt hat. Für mich hat Hangman sich da, also oder nicht für mich, grundsätzlich, Hangman ist Heel geturnt, aber für mich ist auch Swerve an dem Abend mehr oder weniger Face geturnt. Er wird ja sowieso bejubelt, aber sie sind ja technisch eher Heels, weil sie halt als Stable dann auch ne, die Beatdowns und so machen. Aber er hat dann da eben gesagt, nee, mach's nicht und ich gewinne das Ding alleine und alles und so weiter. Deswegen, vielleicht hat man da so einen kleinen Face-Turn eingebaut und Heel-Turn und deswegen war ich mir auch noch nicht so ganz so sicher, wo sich das ganze Champion-Titel mäßig hin entwickelt. Aber ja, auch dann Submission, Sieg, ja, aber gutes Match.
Ja, ja, auch das fand ich nicht anders zu erwarten, eigentlich, ehrlicherweise. Ich habe ehrlicherweise jetzt auch nicht so richtig daran geglaubt, dass Joe seinen Titel verliert. Einfach, also irgendwie habe ich auch da das Gefühl, dass der irgendwie noch eine Rolle spielen wird bei Undisputed Kingdom. Einfach weil er derjenige ist, der irgendwie MJF am Ende den Titel, also entthront hat. Und da ja dann auch in der Promo von Adam Cole auch Samoa Joe noch irgendwie angesprochen worden ist, so von wegen so. Also ich kann mir vorstellen, dass das dann irgendwann der Zeitpunkt ist, sodass man jetzt irgendwie Joe einfach diesen letzten großen Titelrun vielleicht, keine Ahnung, Joe ist ja jemand, wo man immer mal wieder sagt, dass die besten Jahre sind vorbei und dann kommt er irgendwie nochmal aus dem Nix und legt da nochmal richtig einen Run hin. Und also vielleicht lässt man ihn jetzt einfach noch ein bisschen Titelträger sein, um dann quasi die nächste Fehde dann mit Undisputed Kingdom aufzubauen oder so. Also könnte ich mir auch vorstellen. Wobei, wenn man jetzt sich zu sehr auf dieses Undisputed Kingdom-Thema fokussiert, dann fällt zumindest dieser große Titel auf jeden Fall ja für die anderen Stars, die es ja durchaus gibt mit 12, ja, und andere Jordan, ja, dann auch erstmal langfristig so ein bisschen weg, weil ich sehe, die sich dann erstmal so ein bisschen mit sich selbst beschäftigen. Aber gut, mal gucken. Werden wir alles sehen. Wie gesagt, Ausgang hat mich jetzt nicht überrascht. Match war gut.
Ja. Nee, am Ende mich auch nicht. Nein, definitiv. Ja, dann Main-Event-Zeit.
Große Main-Event, ja.
Große Main-Event. Erstmal Nostalgie-Festival vom Feinsten ohne Frage. Ja. Gast-Timekeeper Ricky the Dragon Steamboat. Dann der Nature Boy Ric Flair wieder in der Ecke. Das Ganze übrigens auch. Also da muss ich ein paar Worte zu verlieren, bevor ich zum Match komme. Ric Flair, ich habe es dir in der Zweierrunde schon gesagt. Yeah. Lass es, ja. Leute, wenn ihr Ric Flair Fans wart und nicht enttäuscht sein werden wollt, dann guckt euch bloß nicht das Segment an vom letzten Dynamite, wo Flair gegen die Young Bucks geturnt ist. Also sorry, aber Alter, das sah alles sehr unbeholfen aus. Also, er ist eine Legende. Wir sind beide nicht so große Fans, ich weiß, aber er ist eine Legende. Man muss es würdigen, so wie es ist. Und er hat halt einfach in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich oder 15 Jahren einfach seine Reputation ein bisschen kaputt gemacht, weil er einfach nicht weiß, aufzuhören. Das muss man einfach mal so sagen. Man hätte es einfach, da komme ich dann später auch nochmal zu, man hätte es einfach mit dem Heartbreak-Finish bei WrestleMania einfach lassen sollen. Vielleicht wirklich, ja, weil es war wirklich ein schönes Ende. Ein Match, wo ich jedes Mal, wenn ich die Szene sehe, die entscheidende tatsächlich auch Gänsehaut kriege. Und wenn ein Wrestling-Match das schafft, dass man so eine Reaktion hervorrufen kann und wenn das sogar sich wiederholt, dann hat man alles richtig gemacht. Und deswegen, also es ist Geschichten erzählen und das hat halt an der Stelle geklappt und es hätte einfach ein schönes Ende für die Karriere dargestellt. Hat bei Flair nicht geklappt. Bei Sting war jetzt die große Frage, wie endet's? Übrigens auch lustig, wir haben über Undertaker geredet. Ich hab mir nämlich auch im Vorfeld nochmal Gedanken gemacht, so über Undertaker, Sting. Schade, dass wir es nicht, weil ich wollt kurz mal wenigstens ein paar Worte zu Stings Karriere insgesamt verlieren. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Sting-Folge vielleicht darüber.
Auf jeden Fall machen wir nochmal eine Sting-Folge. Finde ich, ist auch ein guter Anlass. Können wir mal als nächstes machen. Oder
zumindest okay, gerne. Alles klar.
Dann Zeitplanung zeitnah mit aufnehmen.
Nehmen wir es mal mit auf an der Stelle. Sehr schön, freue ich mich. Dann werde ich gar nicht so tief jetzt auf seine Karriere eingehen. Aber trotzdem, WCW vor 40 Jahren im Grunde, also NWA noch deiner Zeit angefangen. Die Ikone bei der WCW, der Einzige, der nie zur WWE ging. Ja, alle gingen eher nicht. Er wollte auch nicht zur WWE nach dem Ende der WCW. Er hatte Angst, dass sein Ruf kaputt gemacht wird. Er ging zu TNA, er war 10 Jahre da. Er war da die Ikone. Und dann kam der Tag, wo er zur WWE ging. Das Ding ist, es ist schön, dass er seine Karriere abgeholt hat. Er hat auch ein paar schöne Momente bei WWE gehabt, finde ich. Also sein Debüt war krass und das Match bei WrestleMania, falscher Ausgang, aber war auch ganz nice. Aber leider, wir sind um dieses Undertaker-Sting-Match betrogen worden, wo ich mir auch überlegt habe, ja, vielleicht hätten wir es nicht sehen sollen, weil wer weiß, was die beiden alten Männer abgeliefert hätten. Aber Sting hat auch in den letzten Jahren Dinger abgezogen. Das kann also deswegen. Ich kann nicht sagen, dass, also bei Undertaker hatten wir es, ne? Das eine oder andere war nicht so gut, ja, die Saudi-Matches meistens, aber ich glaube, die beiden hätten bei einer WrestleMania die Hütte abgerissen. Also es wäre schon ein geiles Match gewesen, schade drum. Aber gut, jetzt ist die Geschichte vorbei, weil sowohl Undertakers Karriere als auch Stings Karriere zu Ende ging. Gehen wir ganz kurz, bevor wir aufs Match eingehen, zu den, auch hier auf die Inferences ein. Also die Young Bucks sind ja jetzt Matthew und Nicholas Jackson und sind, ja, ein bisschen auch anders gekleidet zum Ring gekommen. Ja, soweit in Ordnung. Die Sting und Darby Allin sind Tag Team Champions geworden. Das ist ja, man muss ja auch ein bisschen vor dem Hintergrund sehen, was hier erzählt wurde. Wo ich dich auch gleich noch was fragen werde, wenn wir dann über das Match reden. Aber die Geschichte so für mich logisch erzählt: Sting und Darby holten sich die Tag Team Titel. Und ja, Sting hat sich das ja ausgesucht und dann kamen die Young Bucks, also im Grunde ne, wieder dieses Thema, wenn wir wieder mit den Superlativen reden, das beste Tag Team aller Zeiten, ja, fordert jetzt eben die Ungeschlagenen bei AEW heraus und die große Frage, verlieren sie oder verlieren sie nicht und wechseln die Titel oder nicht, wird retired ein Champion tatsächlich mit dem Titel, das war die große Frage, die sich an der Stelle stellte, es war ein Tornado-Match, also No DQ und alles. Bei den Entrances mega geil. Stings Söhne kamen raus. Also ich fand's geil, weil es war ziemlich cool gemacht. Stings Söhne in ikonischen Kostümen, Outfits, ja. Der eine als Sting aus dem Great American Bash Sting in den amerikanischen Farben, der Oldschool Sting und der andere als Wolfpack Sting. Also auch was ganz was anderes. Ziemlich cool. Beide beteiligt mit dem Stinger Splash auch. Ich hab einen Tweet. Ich weiß nicht mehr, ob man es jetzt noch Tweet nennt. Es ist ja eigentlich nicht mehr Twitter, es ist ja X, formerly known as Twitter, aber gut, ich weiß nicht, heißt es ein X dann? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ein Tweet gesehen von dem Sohn, von dem einen Sohn, der den Wolfpack-Sting gemimt hat, der nur geschrieben hat, also man sieht diesen Stinger-Splash gerade und dann dieses Don't embarrass your father, don't embarrass your father, don't embarrass your father und dann Sternchen Jump, ja. Also, habe ich mir aber auch gedacht, ja, wie sie die Stinger-Specials gemacht haben. Ich so, bitte nicht jetzt irgendwie verkacken, weil ich weiß nicht, inwiefern die tatsächlich drin sind, was Wrestling-Training angeht. Aber sah ganz gut aus. Und ja, und dann das Match als solches, können wir gleich noch drüber reden. Auch für dich, die Frage an dich an der Stelle, die Ansetzung, sind die Young Bucks die richtigen Gegner für das Ende von Stings Karriere in deinen Augen?
Boah, das ist tatsächlich eine Frage, mit der habe ich mich im Vorfeld ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich von Natur aus sagen würde, nein. So, die Young Bucks, ohne Frage, großartiges Tag-Team. Wenn ich so auf die Karriere von Sting zurückblicke, ganz persönlich müsste da eigentlich wer anderes sein. Ich kann dir nicht sagen, wer, weil alles, was mir so natürlich generisch einfallen würde, ist so, bitte nicht, weil die sind alle viel zu alt, so, ja, also ein Ric Flair, den kannst du nicht mehr hinstellen, einen Hogan kannst du nicht mehr hinstellen. Vielleicht hätte man nochmal irgendwas mit Jeff Jarrett aufbauen können, so in die Richtung, aber das ist halt auch so, also, weißt du, da hätte sich vielleicht auch nochmal so ein Kreis geschlossen, wenn man den jetzt irgendwie mit in dieses Match als elementaren Teil eines Tag Team. Von mir aus lass es ein Tag Team Match sein, aber dann, weißt du, dann vielleicht wäre so Jeff Jarrett eine Option gewesen, die man da hätte gut einbauen können. Aber, also, sagen wir mal so, um vielleicht nochmal das wrestlerische Highlight eines Karriereendes zu setzen, ist es dann vielleicht doch eine gute Wahl gewesen, so, weißt du? Also
Ja.
einfach weil mit den beiden ist garantiert, dass da irgendwas Gutes, vielleicht was sehr Gutes bei rauskommt, was du halt mit so, ja, abgehalfterten Allstars dann gegebenenfalls nicht mehr hättest erreichen können. Und dann wäre es eher so ein, ja, so ein trauriger Anblick gewesen, was, also ich habe keine Ahnung, in der letzten Zeit ab und zu mal so ein paar Matches gesehen, mit Beteiligung der Hardys. Also bevor Jeff da irgendwie diesen Kniestoß da ins Gesicht bekommen hat, aber da waren auch schon ein paar Mal so ein paar Moves dabei, wo du denkst, uha, Jungs, ihr seid auch wirklich nicht mehr Ende 20,
Ja.
Anfang 30. Vielleicht müsstet ihr euch nochmal auch damit befassen, nochmal den Stil zu ändern oder andere Sachen zu machen. Aber nee, deswegen, also, wie gesagt, für mich persönlich, es fühlt sich irgendwie falsch an, dass das jetzt quasi die letzten Gegner waren, aber ich glaube, es ist ganz regulär für ein gutes abschließendes Match eine gute Wahl gewesen, so, um es mal
Ja,
diplomatisch zu
ja,
sagen. So.
ja. Würde ich mitgehen, würde ich auch sagen. Also, es war ja Stings Wahl, muss man dazu sagen. Ja, also, man hat
Ja.
ihm ja komplett freie Hand gelassen. Das ist ja immer so
Aber
ein bisschen.
da würde ich tatsächlich gleich nochmal einsteigen. Ich glaube halt, Sting ist auch anders als die anderen Kandidaten
Ja.
jemand, der einfach ein gutes Gespür dafür hat.
Ja,
Also
ohne
zum Beispiel,
Frage.
was kann er körperlich noch? Was ist vielleicht wirklich ein guter Zeitpunkt, um dann aufzuhören? Und wie schaffe ich es, dieses Ende auch wrestlerisch gut zu verkaufen? Und ich glaube, diese drei, also, ein Ric Flair kann das halt nicht so. Der ist halt einfach, der brauchte das halt noch. Irgendwie ein Taker konnte das auch nicht. Wenn du dir, ja, also Chris Jericho hat ja irgendwie neulich mal wieder so einen Podcast oder was auch immer, oder vielleicht was auch nur ein Interview gegeben, wo er gefragt worden ist, so nach dem schlechtesten Wrestling-Match, was er je gesehen hat. Und dann hat er das Saudi-Match der DX gegen die Brothers of Destruction in den Raum geworfen, was er schon alles sagt, einfach so, ne? Also,
Ja.
das sind halt einfach dann leider viel zu alte Stars, die
Ja.
verpasst haben, den Absprung zu schaffen, beziehungsweise sich nicht mehr klar darüber sind, dass sie alleine nicht mehr in der Lage sind, so ein Match auf dem Niveau abzuliefern, das vielleicht nötig war. Und wie gesagt, Sting ist da halt einfach anders. Der kann dann vielleicht auch sein Ego zurücknehmen und sagen, ich mache das hier für die Show, bin schon so lange dabei und ich möchte das gerne auch, dass die Fans was Schönes geboten bekommen. Und das gelingt dann halt so. Und deswegen, ich, ja, auch wie gesagt, ich fand es
Ja,
gut so. Und ich
ja.
glaube, das Ding ist da, also gerade weil er denn selber aussuchen konnte, glaube ich, hat das schon alles richtig entschieden am Ende des Tages. Weil nichts wäre schlimmer gewesen als so ein Match, wo du denkst, oh Gott, ist alles zum Vergessen.
Ja, und unterschreibe ich sofort mit zwei weiteren Argumenten an der Stelle. Er hat komplett auf One-on-One-Matches in dieser Karriere verzichtet, in diesem Run bei
Ja.
AEW. Und er hat auch nie, was ich schade finde, weil ich es auch gerne gesehen hätte, in dem Zusammenhang natürlich auch nie wirklich den Main Event Spot irgendwie mal angekratzt. Also kein World Title Match, nix. Da sind wir leider dann um so ein paar nette Matches wie gegen Kenny Omega oder MJF leider betrogen worden, aber, oder also betrogen worden. Also schade, haben wir verloren, haben wir nicht bekommen. Aber genau das ist der Punkt. Er hat sich damit eben selbst auch den Gefallen getan, dass er gesagt hat, ich weiß, dass ich es nicht mehr auf dem Level, also so nicht mehr auf dem Level vielleicht bringen kann, abliefern kann. Man darf nicht vergessen, wenn man ein bisschen kritisieren will, ne, diese Shirt-Match-Karriere, die er jetzt geführt hat, ja, weg von diesen Singlets, ja, wo man ein bisschen Body gesehen hat, weil eben vielleicht auch nicht mehr so viel Body und nicht mehr so viel Definition ist, wie es vor vielleicht noch 15 Jahren der Fall war. Das sind ja so Aspekte, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, hat er auch die Sachen gezeigt. Also er hat ja in der Promo im Nachgang auch gesagt, hier von wegen, du bist Darby, du bist irre, ja. Aber Risk Taker, hat er
Ja.
gesagt, und hat er gesagt, I am myself, I was a self a risk taker and I am still a risk taker. Und das ist ja das Ding. Wir haben ja Stunts gesehen in dem Match, aber auch in vorherigen Matches von Sting auch. Also krasse Sachen, wo wir schon ein paar Mal auch hier im Podcast gesagt haben, der soll aufpassen, dass er nicht stirbt. Und das haben wir bei Darby Allin auch ein paar Mal gesagt. Und dann gehen wir doch mal aufs Match ein. Der Moment, wo ich auch gesagt habe, Nein, Leute, nein, das kann es nicht sein. Glasscheiben kamen zum Einsatz. Ich musste an Maven denken, weil Maven in einer seiner YouTube-Folgen uns zeigt, dass es dieses präparierte Glas gibt. Ja? Das ist so, ich sag jetzt mal, wenn ich das richtig verstanden habe, Zuckerglas. Ja? Das sieht nett aus, also wie bei Filmen halt. Das ist nicht echt, du verletzt dich da nicht wirklich sehr dran, es sieht aber cool aus. Und ich habe halt so ein bisschen gedacht, so hoffentlich ist es sowas Präpariertes, aber ich habe halt bei Darby Allin irgendwie so immer so Angst, dass das nicht so ist, und bei AEW sowieso so ein bisschen. Und er hat diesen Stunt da hingelegt und er hat sofort komplett angefangen zu bluten. Das heißt, er lag da voll in Scherben und das war mies. Ja, also da dachte ich, ja bitte?
Ich habe mich kurz gefragt, also erstmal auch, also ich bin fest davon ausgegangen, dass das in irgendeiner Form präpariertes Glas ist. Es ist auch, ich fand, es ist auch so gebrochen. So, also, weißt du, dieses Glas, das springt ja doll in tausende von Scherben, also so in so Fragmente oder sowas. So ganz fein. Und ich fand, es sah tatsächlich ein bisschen so aus. Aber dann wirklich, der lag ja dann da auf dem Bauch und auf die Kamera hält auf ihn drauf. Und dann fing es ja wirklich da an, auf dieser riesen Wunde zu laufen. Und dachte so, shit, Alter. Und also ganz ehrlich, dass die den dann auch, also was willst du sagen, als erwachsene Männer und so, aber dass du mit so einer Rückenwunde, ja, wirklich mit so einer klaffenden großen Wunde, mit einem Blutverlust, der jetzt auch, also keine Ahnung, ob der da jetzt literweise Blut verloren hat, wahrscheinlich auch nicht, aber also, dass du den einfach weitermachen lässt, so auch dieses, der hat ja dann später nochmal da seinen Coffin Drop gemacht, so, wo du denkst, so auch erstmal so komplett dann, ich weiß nicht welchen der Bugs Brothers er da voll geblutet hat, als er da auf ihn aufgeschlagen ist, aber Junge, 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 ey, wirklich ein gestörter Haufen, alle beide so.
Definitiv.
Aber ja, keine Ahnung, vielleicht passt er, ich weiß nicht, ob er damit jetzt zu Sting passt, aber auf jeden Fall fand ich einen guten Tag Team Partner gehabt in seinem Run bei AEW und
Sting hat ihn seinen Lieblingspartner genannt.
Mhm. Ja, und ich fand es auch jetzt tatsächlich gut, dass sie das gewonnen haben. Also du kannst natürlich auch so eine Legendenkarriere mit einer Niederlage beenden so und sagst, okay, so machst jetzt den Platz frei für und so, aber bei Sting fand ich das schön, dass sie es so gemacht haben. Auch wie gesagt, dass jetzt, also es hätte jetzt nicht sein müssen, dass man dafür Darby Allin komplett aufschlitzt, also oder sich aufschlitzen lässt, aber ja, trotzdem fand ich nett. Und nochmal kurz zur Entrance, ich musste so lachen, als ich die beiden gesehen habe, weil diesen Great American Bash-Stinger, so, ja, okay, das habe ich noch wahrgenommen, aber der, ich fand seinen Sohn, der andere, der sah so aus wie Billy Kidman als Wolfpack NWO. Ich dachte mir so, WTF, so nach. Was ist denn da?
Ja, es war ein bisschen.
Ich musste sehr lachen.
Gebe ich dir recht.
Der sah wirklich. Ich habe mir erstmal gedacht, der junge Billy Kidman ist wieder da. Der sieht ja heutzutage auch komplett anders aus, aber.
Beim hat er mich kurz sehr daran erinnert. Ja. Beim Wolfpack-Sting musste ich auch ein bisschen an diese Memes denken, wenn es heißt, wenn du Sting bei Dings bestellst und wenn du Sting bei Wish bestellst, was du dann kriegst. Ja, also, weil das Outfit war jetzt auch nicht so eins, also nicht so detailgetreu. Das ist bei dem Red Rack Bash Ding ein bisschen besser gelaufen, das muss man schon sagen. Ist halt auch dieses ikonische Outfit halt, ohne Frage. Habe ich im Übrigen als Figur, diesen Sting. Da werfe ich übrigens die nächsten Folgenvorschlag rein. Wrestling-Figuren, Figursammlung oder Wrestling-Sammlung. Können wir auch mal tatsächlich mal machen. Merch-Figuren. Nee, aber wie gesagt, tolles Match. Genau, also natürlich das Ende. Ne? Die große Frage, wie geht's aus? Es gab ja den Moment, wo die Young Bucks da mit ihrem Superkick bereitstanden und dann eben in HBK-Version, Abwandlung, dann sagten, we're not sorry, we hate you. Und dann die Superkick abgeliefert haben. Da war aber auch klar, dass das nicht das Ende ist. Ja? Und auch da deswegen auch Hut vor den Young Bucks, die sich ja jetzt auch gerade so in diesem Mega-Heal-Ding, jetzt also wirklich dieses EVP-Ding jetzt als Heals wirklich auch komplett ausleben, auch gut verkaufen. und eben trotzdem auch sich für die Niederlage halt hergegeben haben und auch viel eingesteckt haben. Also, na klar haben die so ihre Sachen gemacht, aber am Anfang habe ich so gedacht, okay, ey, wird das jetzt so ein Squash? Weil die sind ja so über die hergefallen, dass ich so dachte, okay, ist das jetzt ein Match, was in 10 Minuten einseitig ausgeht? Wäre jetzt kein AEW-Stil, aber wäre ja auch krass. Aber war dann ein bisschen anders. Wie gesagt, auch starkes Match. Natürlich gab es eine Ric Flair und Ricky Steamboat-Beteiligung. Ja. Die war hier ein bisschen besser, als was bei Dynamite ablief. Ja, und richtiges Ende, genau, das ist das Thema, richtiges Ende. Wie du schon sagtest, mit dem Weg freimachen und so, eigentlich Fackelübergabe verlieren und so weiter, die guten alten Sätze von der Vince McMahon-Promo, the time-honored tradition. Es gibt solche und solche, und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich bin mir auch hier sicher, dass nicht Sting gesagt hat, ich will das letzte Match gewinnen, sondern dass das dann was war, dass Tony Khan gesagt hat, ich möchte einen, weil das war klar rauszuhören, auch hinterher und alles und überhaupt so. Und das muss man ja TK auch lassen. Ich möchte ein würdevolles Ende für diese Karriere haben, und für ihn war das eben dann eben, wir lassen dieses Team ungeschlagen in das Karriereende von Sting übergehen. Und also alle hatten diesen Feel-Good-Moment. Du hattest diese ganze Nostalgie, du hast dich erinnert, jeder hat sich erinnert, Sting kam wieder zu Seek and Destroy raus, ja. Ich habe es live miterlebt, möchte ich an dieser Stelle sagen, bei All In. Das erste Mal, als es kam, also das erste Mal, als man es wieder aufgegriffen hat aus WCW-Tagen, geil. Und auch an der Stelle wieder geil, und alle haben mitgesungen und alles. Das ist ja auch so das neue Ding jetzt bei den Wrestling-Themes, vor allem bei den ikonischen. Und deswegen, also alles richtig gemacht, ja. Und dann noch eine Abschiedsrede, gut, da war die Pay-Per-View-Zeit vorbei. Das Pay-Per-View brach dann ab also Darby sagte noch, dass die Pay-Per-View hat noch 3 Minuten, und nach den 3 Minuten war auch Ende. Also wir haben noch 3 Minuten, und Sting redet dann noch ein bisschen, aber die 3 Minuten waren dann auch vorbei. Und Darby hat ja selbst gesagt, auch ich habe gesagt, ich würde sterben hier in dem Ring für dich. Und dann hat er gesagt, ich atme aber immer noch. Und ja, es fehlte nicht viel, das wollte ich auch noch kurz sagen. Ich habe auch gedacht, sie haben ihn jetzt rausgeholt. Es geht nicht, er kann nicht weitermachen. Das habe ich tatsächlich auch gedacht. Okay. Vielleicht war es auch tatsächlich präpariertes Glas, und es hat trotzdem so viel
Verletzung ausgelöst. Unglücklich auf dem Stuhl gelandet, also dass ihm quasi so ein Stuhlbein irgendwie aufgeschlitzt hat. Kann auch sein. Da gibt es ja ein paar gefährliche Sachen, die einen tendenziell verletzen können, ja. wenn man sowas macht wie er da, aber ja, keine Ahnung.
Ja, ja. Also, wie gesagt, große, also deswegen, wenn es hoffentlich so ist, was ich auch glaube, weil man hat es nicht umsonst jetzt monatelang vorher schon angekündigt, wenn es das Ende von Stings Karriere ist, eins der besseren Enden, was ein Wrestler, oder vielleicht eins der besten Enden, was ein Wrestler, was eine Legende wie ein Sting hinlegen konnte. Mit einem großartigen Match als Champion abgetreten, Tag Team Champion, aber als Champion abgetreten, was im Übrigen bedeutet, dass die Titel jetzt vakantiert werden und in einem Turnier ausgekämpft werden.
Ist das schon klar? Und
ich glaube, dass die Ankündigung jetzt kommt. Oder, also wenn sie nicht kam, aber ich glaube, dass die Ankündigung jetzt kommt, weil Darby...
Ich wollte gerade sagen, sonst könnte ja Darby sich auch einen neuen Partner suchen, aber der ist ja, glaube ich, jetzt auch erstmal in Pause gegangen mit der Verletzung.
Das ist es nämlich. Kurze Pause, und dann würde ich auch behaupten, ist auch Darby Allin jemand, den man jetzt dann Singles pushen sollte. Wir haben über ihn so oft geredet, und jetzt sollte man gucken, dass man das auch vielleicht damit was macht noch, ja. Und ich glaube auch nicht, dass wir das letzte von Sting gesehen haben. Sting würde jetzt auch erstmal in der Pause gehen vielleicht, aber vielleicht sehen wir ihn bei AEW noch bei den ein oder anderen Anlässen. Vielleicht, also Tony Khan hat es wohl beim Media Scrum erwähnt, er könnte ihn sich als GM oder sowas vorstellen. Ich könnte es mir auch vorstellen, aber das ist halt immer die Frage, braucht es das? Ja, also braucht es das für eine Karriere? Du kannst nicht jede Legende in eine GM-Rolle stecken.
Ich würde nicht sagen, dass Ding jede Legende ist, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Braucht Nein, aber ich Team meine, du hast es ja auch bei anderen, das geht ja dann weiter, ne? Also was machst du mit den anderen allen, ja? Also du kannst ja auch nicht jeden immer als Manager einsetzen, wie Jake the Snake Roberts oder sowas. Und ich könnte es mir auch vorstellen, es wäre auch keine dauerhafte Sache, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ich fand es toll. Großartiger Abschluss für ein großartiges Pay-Per-View, großartiger Abschluss für eine großartige Karriere. Und ich hoffe, AEW dieses Momente mitnehmen kann.
Ja, also gebe ich dir recht. Ich finde halt, also wenn du das Ding jetzt zum Beispiel nochmal in so eine Manager-Rolle steckst, gerade bei so einem Charakter wie Sting, läufst du dann halt auch immer Gefahr, dass doch da nochmal irgendwie ein Match
Ja,
Story draus entsteht, weil dann doch irgendwie der Manager turnt und so, und dann bist du halt ganz schnell doch wieder dabei, dass die Leute das sehen wollen und so. Deswegen, ja, GM wäre vielleicht tatsächlich in dem Fall was man sich vorstellen könnte. Ein paar Legendenauftritte werden sicherlich auch noch folgen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Ding da so ein konsequenter Charakter ist, wie es ein Stefan Raab auch ist, der einfach sagt, ich höre halt auf und bin dann weg und bin dann halt auch weg. Ich kann mir vorstellen, dass das Ding das zumindest mit seiner In-Ring-Karriere genauso handhabt. Und würde es mir auch
Glaube ich
ehrlicherweise
auch.
wünschen, weil am Ende des Tages nichts
Ja, aber
ist.
das, was man ihm gegeben hat, kann man nicht mehr toppen. Das ist das, was wir bei Flair,
Nee.
was ich bei Ric Flair halt gesagt habe. Er wollte es nicht. Es war eine Vince McMahon-Entscheidung, keine Frage. Aber es war eigentlich das beste Karriereende, was man einem geben konnte. Hall of Fame, WrestleMania mit Shawn Michaels, großer Abschied bei dem Raw danach und alles. Und er wollte einfach weitermachen danach und ist halt ein halbes Jahr später oder weiß ich nicht, wie schnell oder ein Jahr später wieder in den Ring gestiegen. Und Sting wird das nicht machen, weil Sting weiß, dass der Zeitpunkt gekommen ist. Weil er halt einfach irgendwann kommt, dieser Zeitpunkt. Und deswegen alles richtig gemacht und glaube ich auch nicht. Ja, ich glaube auch nicht, dass der nochmal ein Match bescheidet. Was nicht heißt, dass er vielleicht nochmal was abkriegt, aber keine Matches mehr, das glaube ich auch nicht. Ja, prima. Gesamteindruck von AEW doch wieder ein bisschen besser, als wir das jetzt so in den letzten von Skandalen geprägten Zeiten so ein bisschen kritisiert haben, muss ich sagen.
Wir haben auch länger
Und ich
nicht
bin
mehr
jetzt auch.
einzeln über AEW gesprochen, ne? Also es ist jetzt, also es kam
Ja.
mal in den Roundups vor und so, aber so als Einzel-Event
Ja.
schon länger nichts mehr, einfach weil auch ja, sich nicht so viel angeboten hat.
Ja, lag ja, wie gesagt, World's End lag Ende Dezember, haben wir Anfang Januar darüber geredet. Wir haben jetzt Mitte März, Anfang März, das heißt, wir sind 2 Monate später. Wir haben deswegen auch uns tatsächlich länger nicht darüber unterhalten. Deswegen war es auch mal wert, ein bisschen mehr uns darüber auszulassen an dieser Stelle. Aber auch mit alles anders auch zu diesem Event, der auch, wie gesagt, auch durchaus sehr gut war. Also den ich durchaus mit beiden Daumen hoch auch bewerten würde an der Stelle. Auch gerade im Vergleich zum Vorgänger, der da war. Und ich bin gespannt. Und ich finde es gut. Und wir haben noch ein knappes halbes Jahr bis All In, was ich ja live wieder miterleben werde, wo ich mir halt wünsche, dass man das eben auch alles entsprechend auch nutzt und aufbaut und dass wir halt eben diese Eckpfeiler, über die wir gerade alle reden, auch entsprechend in starken abschließenden Geschichten wiederfinden werden. Aber darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Das zeichnet sich ja noch nicht so viel ab. Wir spekulieren ja hier nur. Ja, hat Spaß gemacht.
Hat es, wie immer eigentlich.
Ja, muss ich auch sagen. Ich mache an der Stelle wieder wie immer den Verweis. Ne? Leute, wir sind auf Social Media vertreten, Facebook, Instagram. Ihr könnt aber auch genauso auch auf Spotify oder sonst wo alles machen. Folgt uns, ja, anhören, liken, teilen, abonnieren, bewerten nicht vergessen. Wir sind da, wir möchten weitermachen, wir haben Bock. Wir sind auf der Road to WrestleMania. Das heißt, wir werden uns auch über WrestleMania oder beziehungsweise über die Entwicklung in Richtung WrestleMania in nächster Zeit noch unterhalten. Und ja, hat Spaß gemacht. Ich sag tschüss, bis dann. Und wie immer gilt natürlich für uns.
Liebe geht raus.
Danke. Ciao, ciao.
Ciao.